Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstagabend. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, ein Studiogast, über den wir uns sehr freuen. Denn wir hatten kürzlich hier im Studio Bettina Böttinger. Wer kennt sie nicht? Die populäre Fernsehjournalistin. Aber dazu gleich mehr Infos. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Bianca Bredemeier. Wie bereits eben schon gesagt, ist Bettina Böttinger, die beliebte Fernsehmoderatorin und Produzentin, jetzt bei uns zu erleben. Ihre bekanntesten Sendungen waren Betrifft und Kölner Treff im WDR Fernsehen. Tja, wir haben die Gunst der Stunde genutzt, Bettina Böttinger im Anschluss an die Veranstaltung Ortsgespräch des Bornheimer Ortsvorstehers Dominik Pinsdorf auch im Studio Merten am Mikrofon zu begrüßen. Und jetzt sind der Studioleiter Otto Ganser und auch Dominik Pinsdorf als Gastmoderator im Gespräch mit der Talkmasterin.
Ja, herzlich willkommen, Frau Böttinger.
Ja, danke schön.
Ich freue mich, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind, hier zu uns nach Bornheim Merten. Und Sie kommen ja gerade von der Veranstaltung mit Dominik Pinsdorf, das Ortsgespräch, wie er es nennt. Und wir beide machen ja das Gespräch, ist hier dabei. Er ist ja auch mittendrin in dem Thema mit Ihnen schon gewesen und deshalb werden wir gleich dann richtig gut loslegen können.
Ja, guten Abend zusammen.
Ja, und das Publikum, das Sie gehabt haben, ja, das ist ja wahrscheinlich immer etwas Neues, wenn es ja immer ein anderer Gast dann da bei dir, Dominik. Ja. Nicht? Und wie war es denn, Frau Böttinger, für Sie? Wie war das Publikum? Wie hat es sich interessiert für das, was Sie erzählt haben?
Das kann ich ja selber schlecht beurteilen, aber ich glaube ja, ich hatte den Eindruck, die Atmosphäre war außerordentlich freundlich. Das liegt natürlich an Dominik Pinsdorf, klar. Deswegen bin ich ja auch überhaupt gekommen, weil er da insistierte, ich mache das aber doch hier und es wäre schön, wenn Sie kämen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das finde ich toll, dass jemand das so einfach auf die Beine stellt, ja, sozusagen aus dem Nichts heraus. Und dann kommen dann Menschen zusammen aus der jeweiligen Ortschaft, also hier ist natürlich Bornheim, klar, die sich interessieren für die unterschiedlichsten Menschen, die live zu erleben. Und das finde ich bewundernswert, da habe ich auch Respekt vor. Klar, ich wohne ja hier in der Voreifel, von da bin ich heute gekommen, da muss ich auch gleich hin zurück. Gut hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie heute hier sind. Ich hatte das Gefühl, dass die Zuschauer, wir haben ja immer so eine Fragerunde, wir hatten Fragen, sie waren verhalten, weil sie so viel, glaube ich, noch verarbeitet haben. Das war mal diesmal sehr interessant, also festzustellen, dass ja, Sie anscheinend die Menschen in Ihren Bann gezogen haben mit Ihren Themen, weil es war ja ein humorvolles Gespräch mit ernsten Themen. Also das muss man ja auch mal so ganz klar so beschreiben und das fand ich sehr interessant heute tatsächlich.
Es war natürlich auch ein Ritt, weil Sie gut vorbereitet waren und es waren ganz verschiedene Themen. Ja. Es waren sehr persönliche Fragen, auch nach meiner Kindheit etc. Dann gingen wir wiederum in die Politik, dann ging es um Erfahrungen im Fernsehen und das war natürlich insofern sehr abwechslungsreich.
Ich glaube, das haben die Menschen heute auch, glaube ich, nochmal in dem Abend, werden die es auch mitnehmen wahrscheinlich nochmal und einige Themen auch für sich nochmal, glaube ich, verarbeiten. Mir ist eins aufgefallen auch heute, dass wir wieder gelernt haben, wieder miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Das fehlt ja so viel in der Gesellschaft, was ich ja mitbekomme auch jetzt. Ne? Und deswegen ist dieses Format, glaube ich, auch so wichtig für Bornheim.
Ja, und wir wollen dazu beitragen, auch ja, das Gespräch zu fördern mit vielen Menschen, egal welcher Couleur. Und wir wollen aber auch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Jedenfalls streifen wir das Ganze. Sie haben ja auch einen Bezug zu Bonn. Sie haben in Bonn studiert und dann haben Sie auch bei einer großen Tageszeitung dann auch schon was gemacht nebenbei. War das der erste Einstieg in so die Medien?
Ja, ich hatte einen Kollegen, ich habe übrigens auch in der Jazzgalerie, die es immer noch gibt, gearbeitet und hatte einen sehr, sehr netten Kollegen, Wolfgang Zimmer, der später auch Chefredakteur des Radios geworden ist. Ja, und der sagte, weißt du, wenn du so gut schreiben kannst, wie du sprichst, dann fang doch mal an bei uns in der Lokalredaktion Bonner Rundschau. Und da ich immer irgendwas arbeiten musste, um mein Studium zu finanzieren, bin ich dann dahin und habe dann bei der Bonner Rundschau angefangen. Und habe dann später dann Radio gemacht und das war dann auch mein WDR-Beginn. weil ich irgendwann dachte, die Zeitung hat, wenn ich das ehrlich sagen darf, damals so unfassbar schlecht bezahlt. Also das Zahlengeld, das konnte man ja, konnte man nicht von leben. Und dann bin ich dann irgendwann zum WDR gefahren und wollte dann aber ganz, ganz konkret auch im Regionalbüro Bonn anfangen. Das war mein Beginn.
Ja, ich glaube, das war so 1985 rum.
Um das muss Zeit. Um den Dreh, ich glaube, es war 86. Mhm. Also der und, WDR, Regionalbüro ja. Bonn.
Ja, und dann ging es ja auch dann mit Riesenschritten mit irgendwie mit Fernsehen schon los. Ne? Und
es dann ging relativ
aber
schnell.
Nachrichtensendung oder Informationssendung.
Das war ja das Regionalbüro. Und mein Chef Jürgen Kleikamp hatte damals, er war sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Es war eigentlich ein Radiostudio. Der wollte aber unbedingt, dass wir auch Fernsehen machen. Und drängte darauf. Und so fing ich an, bimedial zu arbeiten. Radio und Fernsehen. Mhm. Und auch immer weiter in die Region zu gehen. Wir hatten auch eine Live-Sendung, die hieß Guten Morgen aus Köln, so hieß sowieso die Sendung, bei der ich dann auch gearbeitet habe. Und dann hieß es immer, guten Morgen aus, was weiß ich, Waldbröl, guten Morgen aus so und so. Und ich bin dann wirklich durch Nordrhein-Westfalen getuckert, einmal im Monat live, das war super.
Wie haben Sie die Bonner Republik wahrgenommen in der Zeit, als Sie in Bonn gearbeitet haben? Das war ja, der Bundestag war ja noch in Bonn, zum Vergleich zum heutigen politischen Betrieb in Berlin.
Das ist gar nicht zu vergleichen.
Okay.
Das ist ja, man spricht ja auch von der Bonner Republik. Es war damals, ich fand Bonn auch so aufregend, weil es damals natürlich so war, dass ständig Staatsbesuch da war, Straßen gesperrt waren, dass die weißen Mäuse durch die Gegend flitzten und das alles in dem räumlich ja nun kleinen Bonn. Mhm. Ja. Und man ging auch in die ständige Vertretung in der, war es nochmal, Weberstraße. Da konnte man Politiker treffen, die sich dann abends da unterhalten haben und ordentlich getrunken haben zum Teil. Künstlerkneipe, die Kerze. Also ich kannte mich da gut aus und habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Geld genug gehabt, um so häufig auszugehen. Aber wenn, sehr gerne, muss ich auch sagen. Ja, und Berlin ist riesig. In Berlin allein die Bauten, das Auswärtige Amt, das ist alles schon sehr, sehr brachial. In Bonn haben wir den Bundestag, den ja Behrens gebaut hat, ein wunderschöner Bau. In Berlin haben wir das ganz andere Kanzleramt, ein ganz anderer Stil und wir haben eine vollkommen andere Zeit. Und Bonn hat aber diesen eigenen Charme der Stadt am Rhein, der überschaubaren Stadt am Rhein, für mich und für viele andere auch behalten. Also ich bin immer wahnsinnig gerne in Bonn und ich finde ja, dass der Rhein da einfach so wahnsinnig schön ist.
Ja, ich habe, wo Sie jetzt davon gerade erzählt haben, von Bonn und die Regierung dort, ich hatte vor vielen Jahren mal einen Platzmeister aus dem Deutschen Bundestag hier. Und das war ein toller Zeitzeuge, der war von 1949 bis in Anfang der 90er Jahre dort im Dienst und konnte natürlich vieles erzählen. Und das erinnerte mich gerade an diese Zeit, wie das damals war, als die Regierung noch in Bonn war.
Bonn hatte ja gerade einen Stadtschreiber. Und dieser Stadtschreiber, Christoph Magnusson, ist ein wirklich guter Freund von mir, der in Berlin lebt. Er ist Deutsch-Isländer und der wurde für eine geraume Zeit eben Stadtschreiber von Bonn und er ist auch sehr kommunikativ. Und ich habe einige Sachen mit ihm gemeinsam gemacht und jetzt, um auch Bonn nochmal kennenzulernen, das Rheinland, und der war so begeistert. Er hat in der vorletzten Woche sozusagen seine Abschlussgeschichte gemacht mit Dennis Scheck im Theater in Bad Godesberg und hat dann wirklich gesagt, das Stück Rheinland ist jetzt hier in mir drin. Der war wirklich völlig außer sich, weil es einfach so wahnsinnig schön ist und Berlin ist ruppig, nicht wirklich schön, es ist schon alles sehr groß und auch toll. Aber Bonn ist ein Gegenentwurf. Und es ist eben nicht ein Gegenentwurf, der in die alte Zeit weist, sondern Bonn ist heutig.
Hat sich angepasst auch immer.
Tatsächlich. Klar. Ja.
Also ich muss auch sagen, dass wenn ich in Berlin bin, dass es auch sehr alles anonym ist. Klar, ich kenne die Bonner Republik nicht, aber ich kann mir das als 31-Jähriger schon vorstellen, wie es war, weil ja natürlich die Bonner auch stolz immer noch sind, tatsächlich auch darauf, auf die Zeit. Das spürt man immer in den Gesprächen. Sie waren ja auch Studentin in Bonn gewesen. Wie haben Sie die Zeit dort erlebt? Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen nach vorne. Als junge Studentin in Bonn, Sie sind in Düsseldorf geboren. Dann kommt man nach Bonn. Waren das Welten?
Es war insofern eine ganz neue Welt, als ich eine Altbauwohnung bezogen habe mit einer Freundin zusammen, also eine kleine Wohngemeinschaft in der Burbacher Straße in Kesselnich beim Gemüsehändler Twisterling im Haus. Es war insofern ein leichter Schock für mich. Ich komme aus einer ganz normalen Wohnung in Düsseldorf und da war Kohleheizung. Ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und dann gab es in der Pützstraße eine Kohlehandlung. Gibt es heute alles nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann dahin. Ich hatte doch keine Ahnung, wie viel man braucht. Und dann bin ich dann dahin und habe gesagt, ja, also ich möchte jetzt mal Kohlen bestellen. Ja, wie viel denn? Ja, ich sag, was kostet denn so? Was kostet das denn so? Und dann weiß ich, habe ich vergessen, ein Zentner vielleicht, 7 Euro oder so. D-Mark. Ich weiß es nicht ganz genau. Dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich mal 2 Zentner. Weil ich dachte, damit kommt man ewig aus. die guckte mich an wie ein Auge und sagte, bitte? Ja, ich sage, wie lange hält das denn so? Und dann waren das nur ein paar Tage. Und dann habe ich dann mich da langsam dran gewöhnt. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe morgens als frierende Studentin habe ich meine Füße in den Backofen gesteckt, damit die wieder aufgetaut sind. Es war eine harte Zeit.
Wow. Ich kenne den Kachelofen von meiner Großmutter noch in Magdeburg tatsächlich. Aber das war immer schön, sich da anzulehnen die ganze Zeit.
Ja,
da
hat
die ganze Familie noch lang gelebt. Ne? Naja. Und wir haben heute festgestellt, Lehrerin wollten Sie nicht werden, auch wenn es in irgendwelchen Medien irgendwo steht und Informationsplattformen. Aber wie kam das zustande, dass Sie Germanistik und Geschichte studiert haben oder wollten?
Also ganz ehrlich, ich hatte damals überhaupt keinen Plan. Mhm. Ich hatte auch eigentlich niemanden, der mich beraten konnte. Und es gab auch nicht so ein breites Berufsfeld wie heutzutage. Heutzutage ist ja einfach zu sagen, irgendwas mit Medien ist ja schon mal was. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich in meinem Leben überhaupt anstellen sollte. Und da ich Deutsch in der Schule gerne hatte und sehr gut war, da ich Geschichte wahnsinnig interessant fand und wichtig finde, habe ich gedacht, das passt doch dann einfach. Und insofern habe ich dann einfach auf gut Glück, dass ich wusste, die Philosophie kommen. Ich hatte überhaupt keine Studienberatung. Ich habe mich da irgendwie eingeschrieben. Es gab ja auch keinen NC, kein Numerus Clausus. Und dann war ich Studentin in Bonn. Und aus Kessel, ich komme im Fahrrad morgen. Ich hatte gearbeitet und mir ein Fahrrad gekauft, ohne Gangschaltung. Schönen guten Morgen. Und bin dann immer in die Uni geradelt und fand das eigentlich wirklich sehr, sehr aufregend, weil man viele neue Menschen kennenlernte, weil man seine Zeit selber einteilen musste, weil es ja keinen Stundenplan gab wie in der Schule. Das war eine gute Phase. Es war auch eine schwierige Phase, weil man musste Leben lernen.
Und ich glaube auch, dass wir dieses Leben lernen, dass die heutige Generation entsprechend auch vor einer anderen Herausforderung steht, aber entsprechend man ja auch nicht das genötige Kleingeld vielleicht auch hatte, um sich gewisse Sachen zu leisten. Wir kommen, glaube ich, gleich nach der Musik auch mal zu der Zeit dann ab 1993 und auch zu der Zeit, ja, die sie dann 30 Jahre lang dann auch begleitete. Da ist mir auch gleich noch eine Frage wichtig. Ihre Redaktion hat Ihnen auch mal einen Helm geschenkt. Was hat das mit auf sich? Das ist, glaube ich, gleich nochmal spannend zu fragen. Das haben wir heute in Bornheim eben nicht besprochen. Wollte ich eigentlich ansprechen. Also exklusiv hier gleich.
Na gut. Ja. Ja, Frau Böttinger. Eben hatte ja Dominik Pinsdorf da was gesagt von einem Helm. Was hat es denn damit auf sich?
Also ehrlich gesagt hatte ich zwei schwere Fahrradunfälle. Und ich habe dann einen richtigen Fahrradhelm bekommen und von meiner Redaktion einen symbolischen Fahrradhelm. Ich bin in vielen Dingen sehr schnell. Viele Dinge gehen mir zu langsam. Ich fahre allerdings, bin keine Raserin mehr aus Umweltgründen, aus Klimagründen. Aber ich fahre schnell Fahrrad. Ich gehe sehr schnell, da kommen manche dann auch nicht gerne mehr mit. Und alles andere mache ich auch in entsprechendem Tempo. Und einmal war es so, dass ich durch das Hafengebiet gefahren bin. Und da dürfen eigentlich keine Autos fahren. Was ich aber nicht wusste, Taxen dürfen da fahren. Und ich hatte so ein Brompton, das ist ein englisches so ein Faltfahrrad. Und damit habe ich dann so auch wieder Gas gegeben und auf einmal schoss ein Taxi um die Ecke. Oh. Und dann habe ich eine kleine Schanze nicht gesehen und bin da runtergesehen. Und beim Skifahren ist das ja so, diejenigen, die es machen, wissen das, wenn man fällt, dann fällt man so nochmal so langsam auf den Hinterkopf. Mhm. Also man meint, man ist schon auf dem Boden und dann dreht man klack nach hinten. Und das passierte und dann war das insofern das einzige Mal, dass ich mit einem Tatütata in die Klinik gebracht worden bin, in Köln, es war im Klösterchen, die mir dann sagten, am Samstagabend gegen Mitternacht auch endlich mal jemand Normales, fand ich auch schön.
Oh yeah.
Weil da sind natürlich oft um die Zeit am Samstag sind da tatsächlich Betrunkene oder auch leider Drogenabhängige. Und dann wurde mir der Hinterkopf rasiert, kreisrund und mit vielen Stichen genäht. War aber jetzt sonst nichts Schlimmes. Ich war halt auf den Kopf gefallen. Leute meinten, das wäre auch ohne Fahrrad möglich gewesen. Ist egal. Und dann war aber so, dass es war 3-4 Tage vor der nächsten Sendung. Und der Kölner Treff sieht ja so aus, dass man in einer Runde sitzt. Das heißt, mir gucken auch von hinten die Leute auf den Hinterkopf. Daraufhin habe ich ein Foto gemacht, das sah wirklich gräuslich aus da hinten. Da waren keine Haare mehr und viele Stiche, die Nähte waren ja noch da drin. Habe meine Maskenbildnerin angerufen und gesagt, ich schicke dir mal ein Foto. Habe ihr das Foto per WhatsApp geschickt und gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen. Du hast 3 Tage oder 4 Tage. Und sie kam dann tatsächlich mit 3 Haarteilen und hat mir dann vor der Sendung oben so ein Haarteil aufgesetzt. Das war das Einzige, was ich ein Haarteil getragen habe. Aber es hat alles funktioniert und der Kopf ist verheilt. Seitdem bin ich Helmträgerin, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, improvisieren ist alles.
1993 ging es los mit einer Sendung, die, ich weiß gar nicht, haben Sie damit gerechnet, dass man 30 Jahre eine Sendung macht oder in diesem Format 30 Jahre Freitagsabend zu sehen ist? War das geplant?
das kann man nicht planen. Es ist auch schon ein bisschen rekordverdächtig. Aber zunächst waren es ja viele Jahre mit dem Format Betrifft. Mhm. Und das war eigentlich dem Zufall geschuldet, denn ich hatte vorher die Leiterinstelle von Hier und Heute. Ich war also Redaktionsgruppenleiterin und hatte eine relativ schnelle Karriere beim WDR schon hingelegt. Und für mich war eigentlich klar, dass ich immer festangestellt im WDR bleibe. Hätte man ja auch die Rente sicher gehabt. Es ist aber alles ganz anders gekommen, weil man hat dieses Programm Hier und Heute in der damaligen Form aufgelöst. Und man hat mir dann eine neue leitende Position angeboten, die ich aber nicht wollte. Und zu der Zeit gab es ein Sendeloch am Freitagabend, weil der sehr geschätzte Roger Willemsen doch nicht eine Talkshow übernehmen wollte. Und dann hatten die eben schon angekündigt, Freitagabend, no talk. Und dann kam Nowotny auf die Idee, die Böttinger kann moderieren. Ich machte ja schon die Medienshow Palazzo. Da habe ich mit 91 mit angefangen. Und die kann noch moderieren, die ist festangestellt, also kostet die nichts extra. Und wenn das jetzt mal nichts wird, ist das jetzt auch kein großes Drama. Und dann habe ich gedacht, naja, Talkshow weiß ich jetzt auch nicht, ob das so doll ist. Aber ein Kollege sagte, bist du verrückt? Kannst du eine Stunde am Freitagabend doch machen, was du möchtest? Kannst du dir doch jetzt ausdenken. Und wir haben es uns wirklich in der Kneipe ausgedacht. Es müssen zwei Gäste sein, weil ich will intensivere Gespräche führen. Ich will keine große Runde. Und dann hatte er die Idee Blind Date, damit eine Spannung reinkommt. Zwei Gäste, die ihre Leben schildern, die befragt werden, die aber ein gemeinsames Thema haben. Und es passt irgendwie zu meinem Grundverständnis, dass ich meinen ersten Gast, als ersten Gast habe ich Roger Willemsen eingeladen. Ich sage immer, die Möbel hast du ja ausgesucht. Nur wolltest du nicht, jetzt sitzt sie hier und ich bin die Gastgeberin. Und mit ihm war eine Affenpflegerin, weil Roger Willemsen war auf Borneo gewesen und hatte sich mit Affenforschung beschäftigt. Und die Affenpflegerin aus dem Duisburger Zoo hatte auch einen kleinen Affen mitgebracht. Das war keine Tierquälerei, sie war ja die Pflegerin, hatte den Kleinen auf dem Arm. Und das war natürlich total schön. Ein Intellektueller, der über Affen geforscht hatte und sich damit beschäftigt hat, und eine unheimlich sympathische Tierpflegerin, Affenpflegerin aus dem Duisburger Zoo. Da ging das Konzept total auf und Nowotny hat mir am nächsten Tag per Handschlag gratuliert und sagte, das wird redaktionell sehr, sehr schwierig. Und das hielt dann, ich glaube, bis 2013, 2014, ich weiß nicht ganz genau, viele, viele Jahre und hat mir ein großes Vergnügen gemacht.
Ja, das hat Sie ja dann auch bestätigt in Ihrer Arbeit, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.
Ja, das war ein gutes Gefühl und auch in so unterschiedliche Lebensentwürfe reinzublicken. Das ist ja das, was an Talkshow auch wirklich spannend ist. Die unterschiedlichsten Menschen auch zusammenzubringen, ob in der Zweierkonstellation oder beim Kölner Treff in der Sechserkonstellation. Man muss sich ja immer klar machen, diese Runde wird es so nie wieder geben. Und die Konfrontation bzw. das Nebeneinander und Miteinander von so unterschiedlichen Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, das macht für mich das Spannende aus.
Ja, ich glaube, da muss man auch ein Menschenfreund sein, so wie Sie, um mit den Menschen dann auch gut umgehen zu können.
Das ist genau richtig, was Sie sagen. Und ich glaube sogar, dass mich diese lange Zeit der Kommunikation, der freundlichen Kommunikation, der neugierigen Kommunikation mit Menschen zu einer größeren Menschen oder zu einer besonderen Form von Menschenfreundlichkeit gebracht hat.
Wenn man sich so eine Sendung anschaut, es läuft ja immer als Zuschauer alles perfekt ab. Wie wird so eine Sendung vorbereitet, also die Gäste, wenn man die einlädt? Das macht ja die Redaktion. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Oder wie haben Sie sich darauf vorbereitet auf so eine Sendung? Fängt man dann montags mit anderen direkt an oder am Freitagabend direkt schon und macht schon für die nächste Woche? Oder gibt es da irgendwelche fixen Termine, wo man entsprechend vorbereitet wird von der Redaktion?
Also eigentlich sind wir in der täglichen Arbeit immer Gastgeber, Gastgeberinnen gewesen. Denn es fängt ja schon mit der Planung an, wer passt denn zusammen, wen sollen wir in diese Sendung einladen. Und dann lädt meine Redaktion entsprechend ein. Da hat man auch schon mal Absagen, aus welchen Gründen auch immer, ob es Termine sind oder keine Lust, was auch immer. Und dann hat ein Redakteur, eine Redakteurin die Recherche für einen Gast. Das heißt, es gibt ein persönliches, langes Vorgespräch und es gibt die Recherchen, die man hat. Da hat dieser Mensch schon Bücher geschrieben oder dieses oder jenes oder auch schon mal vor Ort Besuche. Dann wird es zusammengeschrieben auf ungefähr 10 DIN-A4 Seiten pro Person. Das heißt, ich habe dann am Dienstagabend, ja, nehme ich mit nach Hause 60 bis 70 DIN-A4 Seiten plus gegebenenfalls Bücher oder auch Filme. Und das habe ich mir dann bis zum nächsten Mittag alles schon mal durchzulesen, also diese Recherchen, die zusammengeschrieben wurden. Am Mittwochmittag gibt es dann die Konferenz. Was machen wir denn da so und wer passt denn gut zu wem? Wo gibt es auch so Querverbindungen? Wer hat was miteinander gemein? Und dann ziehe ich mich zurück und dann fängt die Arbeit an und am Donnerstag bin ich dann den ganzen Tag in meinem Haus in der Eifel gewesen und habe mich in diese Lebensentwürfe vertieft. Am Freitagmorgen war ich regelmäßig einigermaßen hysterisch, weil ich mich gefragt habe, wie soll ich aus diesen 6 unterschiedlichen Menschen eine Gesprächsrunde hinkriegen? Dann bin ich aber mittags dann schon gefahren. Die Redaktionsbesprechung war immer so um 2:30 Uhr. ich war immer um 2 schon da, eine Stunde Redaktionsbesprechung, dann geht's in die Maske, dann geht's ins Kostüm, das läuft dann alles wie am Schnürchen, dann gibt's eine kurze Probe, eine halbe Stunde, Tonprobe, Sitzprobe etc. pp. Und ab ungefähr 17 Uhr kamen die Gäste eingetrudelt und dann war ich spätestens in meiner Gastgeberin-Rolle, dann war ich ganz klar. Und wirklich auch, da waren sämtliche Synapsen geschaltet, möchte ich mal sagen. Und um 19 Uhr war dann immer der Aufzeichnungsbeginn mit Publikum bis 20:30 und dann ging man in die nicht sehr gemütliche Zwischenkantine und hat dann noch ein bisschen was gegessen und ein bisschen was getrunken und die Gäste haben bestimmt, wann Schluss ist.
Gibt es eigentlich eine Situation, wo Sie sagen, die werde ich nicht vergessen, das war wunderschön, die Begegnung oder das oder wie es abgelaufen ist?
Ganz ehrlich, es waren so viele Sendungen. Ich habe tausende von Gesprächen geführt und ich habe mich immer sehr auf die nächsten gefreut. Ich kann gar nicht herausheben, was jetzt so besonders war an Gesprächen. Das waren die unterschiedlichsten. Es waren manche Gespräche wirklich erfüllend. Es waren sehr witzige Gespräche dabei. Und dann waren es aber auch sehr ernste Gespräche. Wir hatten tatsächlich auch nie Angst, beispielsweise Menschen einzuladen, die auch immer mal über Trauer geredet haben, in einer Unterhaltungstalkshow. Mhm. Oder Menschen, die ein sehr ernstes Thema hatten. Und dann gab es natürlich diese besondere Reibung, wenn so unterschiedliche Charaktere nebeneinander saßen. Also Herr Wölki beispielsweise, der Kardinal, saß dann neben der Katzenberger. Ja, aus dem Unterhaltungsbüro, ich glaube, der kannte die überhaupt nicht. Aber die beiden nebeneinander zu sehen, das gibt es ja im wahren Leben nicht. Und trotzdem war die Atmosphäre immer so, dass alle Lust hatten, miteinander zu reden und einander zuzuhören. Ich erinnere mich an eine Situation, die wirklich für mich beglückend war. Der Weltstar Lang Lang, der Pianist, hatte die Sendung zugesagt. Warum? Also er hatte ein neues Album rausgebracht und zwar waren es die... Ich glaube, es waren die Goldstein-Variationen. Und seine Frau stammt aus Bamberg, irgendwo in Süddeutschland. Und die hatte, um sich in der deutschen Sprache besser einzufühlen, mit ihren Eltern immer den Kölner Treff geguckt. Und so wussten die, wer das war. Und es war der einzige, den wir synchronisiert haben. Und Lang Lang hatte 1,5 Stunden seine Ohrstöpsel mit der Übersetzung. Und der hat sich in das Gespräch eingeschaltet. Und der war die ganze Zeit aufmerksam, nicht nur in seinen 15 Minuten. Und als er eine Woche später ein wunderbares Konzert in der Philharmonie gegeben hat, ohne Noten, 1,5 Stunden, habe ich gedacht, der muss doch jetzt fix und fertig sein von dieser hohen Konzentrationsleistung. Dann bin ich in die Inspizienz. Und dachte, ich will aber jetzt hier nicht stören oder so. Kommt er nach 1,5 Stunden aus dem tosenden Applaus in die Inspizienz, sieht mich und sagt, hi Bettina, nice to meet you. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Das hat mich wirklich umgehauen. Dass er, obwohl er vorher so versunken war in dieser großartigen Musik, mich sieht, völlig leger sagt, wie schön, dass du da bist.
Irre. Das ist toll, ja. Das ist, sind schöne Erlebnisse, ja. Und ich denke, ich erinnere mich dann auch an Begegnungen, die ich hier mit vielen interessanten Menschen auch gehabt habe in fast 33 Jahren hier in diesem Studio.
Da erinnern wir uns, ja.
Ja. Und das ist schon eine wunderbare Sache, mit Menschen etwas zusammenzumachen im Gespräch und auf diese Weise. Ich will nicht sagen, die halbe Welt auseinanderzunehmen, aber zumindest so in die Feinheiten hineinzugehen, der Gefühle auch oder was alles in Gesprächen eine Rolle spielen könnte. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, und ich denke, da schätze ich persönlich auch Ihre Leistung, die Sie damals also auch verbracht haben, also zum Beispiel auch Kölner Treff. Und naja, aber dazu kommen wir ja vielleicht auch noch etwas mehr.
Ich glaube, man muss sich für die Menschen interessieren auch, der da sitzt. Also ich glaube, das ist ja das eine Wichtige. Und ich habe heute gelernt, dass Frau Böttinger auch jedem Gast immer einen Brief geschrieben hat. Dektiert natürlich, ne? Und die Sekretärin durfte es dann entsprechend ab.
Das haben Sie ja eben schon gefragt, ob es so ist, dass dann nach der, die Klappe ist gefallen, die Sendung ist im Kasten, die wird dann gesendet am Freitag um 22 Uhr und dann macht man das Nächste. Das war mir aber dann auch immer zu wichtig, weil ich auch immer, man kann ja sagen, die egoistische Anspruchshaltung hatte. Ich will auch was von den Gesprächen haben. Ich will mich damit auseinandersetzen. Man kann alles sozusagen pro forma runterreißen. Dann hat man aber selber nichts davon, weder der Gast noch sich selber. Wenn man sich aber einlässt und sich interessiert und das Buch auch mal liest, was der Gast mitgebracht hat, dann hat man einen anderen Bezug und nimmt das als kleines Päckchen an persönlichem Reichtum mit nach Hause. Und dann habe ich mir immer am Wochenende das Diktaphon genommen. Ich habe nicht, handschriftlich wäre mir zu viel gewesen, sorry. Habe dann diktiert, an jeden Gast einen persönlichen Brief Bezug genommen auf die Begegnung, auf die Sendung und meine Assistentin hat das dann abgetippt und dann kriegte jeder Gast einen sehr speziellen offiziellen persönlichen Brief. Und das waren die allermeisten sehr, sehr, waren sehr erfreut.
Gut, jetzt verschnaufen wir mal kurz mit ein paar Takten Musik. Ja, Bettina Böttinger ist immer noch hier und ich glaube, ich brauche sie auch nicht nochmal vorzustellen. Wir haben ja eben schon so vieles von Ihnen erfahren und mit dem Fernsehen sind Sie sozusagen groß geworden und haben vieles erlebt. Und gerade als die Musik lief, haben wir da auch noch ein bisschen darüber geplaudert, wie das so ist mit Begegnungen mit Menschen, die man zu Gast hat. Und ja, dann habe ich auch festgestellt, das ist so ähnlich wie bei mir hier auch im Studio in manchen Sachen. Fernsehen ist natürlich ein größerer Unterschied. Und gab es denn mal so die Situation, dass Sie gedacht haben, eigentlich würde ich lieber Radio machen, weil das ist doch wieder eine völlig andere Ebene?
Ich habe sehr gerne Radio gemacht. Und damit habe ich ja auch angefangen mit der Sendung Guten Morgen aus Köln, die sich auszeichnete durch ganz gute Beiträge und schreckliche Musik. Da gab es irgendwie überhaupt keinen ganz klaren, ich kann das ja sagen, da sind glaube ich mittlerweile alle verstorben, die es gemacht haben. Und das war wirklich ein Kauderwelsch von irgendwas. Egal, aber es hat sehr großen Spaß gemacht. Es ist natürlich für mich als junge Moderatorin ein Abenteuer gewesen, im Radio zu sitzen und zu moderieren. Und ich muss vielleicht mal, das kann man sich auch nicht vorstellen, Dominik Pinstor sagte nur, wir fahren jetzt in dieses Studio Merten und das ist ein Familienhaus. Und das ist ein richtiges Tonstudio. Ich komme also hier in eine wohlige, behagliche Hausatmosphäre und gehe dann so durch den Gang und komme in ein kleines, wie viel Quadratmeter hat das hier? 20, 25, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht genau.
Also es ist jetzt kein Riesenraum und das ist perfekt ausgestattet mit allem Möglichen, ja, mit allen technischen Geräten und Mischpulten, die man sich vorstellen kann. Und an den Wänden hat man im Grunde genommen so die Dokumentation dessen, was sich hier unter anderem abgespielt hat, mit vielen, vielen Gästen aus Politik, Unterhaltung, allem Möglichen. Und Sie sitzen hier mit Ihren, ich darf das jetzt sagen, Sie haben mir gerade erzählt, knapp 80 Jahren, sitzen in so einem sehr gemütlichen Sessel, haben sich perfekt vorbereitet, lächeln mich an, haben Ihre Kopfhörer auf und das ist schon was Besonderes, hier zu sein. Das muss ich einfach mal so sagen.
Das ist toll. Ich bin richtig gerührt, wie Sie das erzählt haben. Ja, das hat mir noch keiner so gesagt. Ne?
Ja, aber das ist wirklich fast ein bisschen surreal, weil man mit so einer Perfektion, wenn man draußen ist ein normales Haus, man ist hier in Bornheim und dann plötzlich studiert man. Toll. Ja.
Das ist schön. Da muss man erst mal sacken lassen. Nee, aber das ist wirklich, das ist, haben Sie toll beschrieben erstmal, auch für die Hörer. Das können wir öfters mal machen.
Ja, und das ist ja auch alles ehrenamtlich hier. Und ich meine, das ist ja auch, was das auszeichnet, dieses Bürgerradio. Und es ist auch toll, dass man natürlich dann auch einen Profi auch hier hat, der das ja dann auch beurteilen kann. Und ich war auch, als ich das erste Mal reingekommen hier bin in diesen Raum, dachte ich mir auch, wow. Wo bist du denn hier gelandet? Ne? Und also Otto.
Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe natürlich vorher beim Deutschlandfunk gearbeitet. Da habe ich 1966 angefangen, schon lange her. Das wird nächstes Jahr 60 Jahre, wenn ich richtig rechne. Und ich weiß, wie Radio gemacht wird. Und dann konnte ich das hier aufbauen damals. Ne? Aber das ist natürlich eine andere Ebene.
Ja, ich finde, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber ich finde es halt immer toll, wenn Menschen initiativ werden und wirklich sagen, wir möchten was machen, wir möchten was bewegen, wir möchten was bewerkstelligen. Ja? Das gilt ja für die Bornheimer Gespräche. Ich bin vor allen Dingen auch gekommen, weil ich dachte, wie toll, dass ein Mensch sowas initiiert. Das ist Arbeit, das ist Aufwand. Manchmal kostet es auch ein bisschen. Da muss ja auch irgendwie alles geregelt werden. Und das ist im besten Sinne des Wortes, finde ich, auch Bürgersinn. Dass man Dinge miteinander teilt, dass man ins Gespräch kommt, wie eben jetzt auch bei Ihnen, die Sie eben gesagt haben, als ich hier reinkam, ach, das ist sowas so wie mein Lebenswerk, was ich hier mache. Und daran lassen Sie sehr viele Menschen teilhaben.
Ja, ja, ich finde es auch wichtig, ne, auch dadurch das Miteinander zu stärken und vor allen Dingen jedem Bürger auch die Möglichkeit zu geben, hier mitzumachen. Und die Möglichkeiten im Radio hat man ja nicht in jedem Fall. Es gibt zwar Mitmachsendungen, aber das ist hier doch etwas anders, weil es in einem anderen Rahmen ist. Wir haben auch, Gott sei Dank, nach dem Landesmediengesetz auch doch einige Freiheiten. Schreibt zwar ein bisschen vor das Landesmediengesetz, aber wir dürfen unsere freie Meinung äußern und wir dürfen nicht jeden einladen, der Interesse hat, ein Thema ja, zu bearbeiten oder anzusprechen, was ihm wichtig ist, oder einfach ein gesellschaftlich wichtiges Thema anzusprechen. Es gibt so viele tolle Leute, auch hier in der Region, die es wert sind, sich im Radio zu stellen, den Fragen oder im Gespräch mit uns. Und das finde ich eine gute Sache und das soll man hegen und pflegen. Solange es noch Bürgerradio gibt, gibt es auch Demokratie. Das wird es wahrscheinlich in einer Diktatur ja gar nicht geben können. Naja, aber wir schweifen vom Thema ab.
Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist bei Bettina Bütter eher ähnlich. Ob es das Lebenswerk, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man hat gespürt, dass sie ja dabei sind bei diesen Sendungen. Und meine Frage ist einfach, warum haben sie nach 30 Jahren aufgehört? War das eine spontane Entscheidung oder war es eine Entscheidung, die man schon lange vorbereitet hatte?
Nee, das war gar keine spontane Entscheidung. Ich habe dann vom WDR erfahren, sie möchten zum 30-jährigen Talk-Jubiläum, 93 habe ich angefangen mit Betrifft, möchten sie dann im Herbst 2023 eine Sondersendung machen, 2 Stunden und mich mal so richtig feiern. Das finde ich natürlich auch ganz schön. Und dann habe ich gedacht, kann ich mir einen besseren Abschied wünschen? Nach dem Motto, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich finde aber auch, es hat was damit zu tun, dass wir Menschen unbedingt lernen müssen, loszulassen. Loslassen ist eine ganz große Kunst im Leben, die gefordert ist. Man kommt nicht drum rum und das kann man auch üben. Und man kann sich auch selber sagen, so jetzt, es muss mir nicht jemand von außen sagen, jetzt ist es auch mal genug. Sondern man soll, solange es geht, das machen, wie es Spaß macht, das wäre ein perfekter Zeitpunkt. Und diese Sondersendung war wirklich ein Erlebnis. Meine Kollegen und Kolleginnen haben sich eine solche Mühe gegeben. Und die Gäste, die da waren, die habe ich mir allerdings gewünscht, muss ich dazu sagen. Es war ein Fest. Es war ein Fest für die Teilnehmer. Und ich habe mir auch gewünscht, dass da jetzt nicht nur Ehrengäste vom WDR sitzen, sondern dass auch normales Publikum da sitzt. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, mein engerer Freundeskreis, meine Redaktion, haben dafür gesorgt, dass enge Freunde von mir aus Hamburg, aus Frankfurt, aus Berlin gekommen sind.
Wow.
Und dann saß ich in der Sendung und dachte, was macht die denn da? Guckte und habe so ein bisschen gewunken. Und was mich besonders rührt, muss ich sagen, die älteste Freundin meiner Mutter, die 2010 verstorben ist, genannt Mucki, ich darf das ruhig sagen, aus Bonn. Diese Mucki war nun sehr alt und hat gesagt, ich möchte unbedingt in diese Sendung, in diese letzte Sendung von Bettina, möchte ich Gast sein, also im Zuschauerraum. Und Mucki ging es sehr schlecht. Und sie war vorher in einem Bonner Krankenhaus und dann hat sie gesagt, ich will da unbedingt hin. Und ich habe ein paar Tage vorher gesagt, Mucki, das wirst du nicht schaffen und überanstreng dich nicht. Und dann ist Mucki gekommen mit ihrer Tochter. Wir hatten sie angemeldet, sie konnte bis zum Studio vorfahren und so weiter und so fort. Und ich habe sie dann auch vorher begrüßt und die hatte so einen Spaß. Und sie hat mit Thorsten Schreter hinterher noch so rumgemacht. Die hat so Witze mit ihr gemacht. Es war rührend und ich wusste, das wird ihre letzte Energie sein. Und sie ist wirklich, kurz danach ist sie gestorben. Und ihre Tochter sagt heute noch, die wollte das erleben und das war das Letzte, was sie mitgenommen hat und sie war glücklich. Und das ist natürlich, das sind Momente, das haben jetzt die ZuschauerInnen nicht mitbekommen. Aber für mich war das auch so ein Erlebnis, sie sozusagen auf diese Art und Weise zu verabschieden. Ich finde, Fernsehen sollte als Medium immer auch ein spürbar authentisches Medium sein und nicht eins, was man so hochhängt. Das hat auch wirklich mit unserem normalen Leben zu tun. Und das war mir auch in den ganzen Talksendungen immer sehr wichtig, nicht nur Prominente einzuladen, sondern auch Leute, Menschen, die eine gute Geschichte haben.
Das haben Sie auch gut geschafft, ja, bei dem Format Ihrer Meinung. Da sind Sie ja, haben Sie ja zu gewissen Themen, ich war ja auch einmal Gast gewesen, Menschen eingeladen, die es ja betrifft. Ich kann mich noch erinnern, da ging es um das Ruhrgebiet, um den Wirtschaftsraum dort, wo der Bergmann dort sitzt mit seinem, mit seinem Helm. Und da passieren ja Dinge, die plant man ja vorher auch nicht so richtig. Die kann man ja auch nicht planen, weil man nicht weiß, wie die Menschen reagieren, wenn man Fragen stellt. Also das heißt, wie ist das so gewesen? Also war Ihnen das schon wichtig, dass man Menschen hat, die prominent sind, einzuladen, aber auch Menschen aus dem Alltag?
Ich sag mal so, man braucht natürlich so prominente Menschen auch für die Quote schlicht und ergreifend, weil die normalen ZuschauerInnen sind heute auch, die haben den Finger leicht auf der Fernbedienung. Die gucken natürlich am Freitagabend in den Talkshows auch, wer sitzt denn jetzt da wo und wer interessiert mich besonders. Und wenn ich eine nicht prominente Person vorstelle, muss ich die Person erstmal interessant machen. Das heißt, ich muss sie sozusagen ködern. Ja. Und dann funktioniert das. Aber eine Sendung, mein Team hat immer gesagt, wenn wir nur Leute einladen, die du haben möchtest, dann verlieren wir Zuschauer. Weil ich ja sehr spezielle Interessen habe. Es muss immer alles zusammenkommen. Ja. Und das ist übrigens auch eine Form, finde ich, von Demokratie.
Ja, ich kann mich an diese Sendung, von der Sie gerade sprachen, wo Sie verabschiedet wurden, irgendwie noch erinnern. Da waren bewegende Momente drin für Sie. Das hab ich gespürt, das habe ich noch in Erinnerung.
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen.
Ja, ja. Und das habe ich Ihnen gegönnt. Ne, das war wirklich ein ehrlicher Zuspruch von den Menschen, die da waren. Und da kam so viel, ich möchte sagen, Liebe oder Zuwendung rüber zu Ihnen.
Lassen Sie mich noch sagen, was mich besonders gerührt hat. Hinterher gab es dann erstmal einen kleinen Umbau, dann gab es noch Party. Aber die ganzen Kollegen aus der Produktion, aus dem Ü-Wagen, aus dem Ton, die kamen alle einzeln und haben mir eine Rose überreicht. Ja. Und das fand ich auch so toll. Das war auch so ein Zeichen. Ich habe so gerne da gearbeitet und mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und das war so ein schöner Abschied. Besser hätte er nicht sein können. Und ich wollte auch nicht mehr so viel arbeiten. Ich arbeite zwar jetzt immerhin noch weiter, aber das durchgetaktet sein, was ich immer war, was ich weit über 30 Jahre war, ich habe ja vorher schon andere Sachen gemacht, das wollte ich etwas entspannen. Und insofern hätte ich hinterher etwas weniger machen wollen, dann wäre das so ausgekleckert. Mhm. Und so war es perfekt.
Und wenn man jetzt mal zurückblickt, sage ich mal, haben Sie mehr Zeit jetzt?
Bedauerlicherweise nicht wirklich, weil ich viele Anfragen bekomme, was mich natürlich freut. Ich kann A, schlecht Nein sagen, ich bin B, immer noch sehr neugierig, ich arbeite sehr gerne. Und es sind so viele Eindrücke. Und das Leben ist zwar eigentlich, wie man, wenn man älter wird, merkt, sehr kurz, aber es gibt so viel zu erleben. Und dann musste für ein Leben musste 30 Jahre Freitagabend-Talk reichen.
Was viele nicht wissen, ist aber, dass Sie den Kölner Treff ja mit Ihrer Firma produzieren. Und in der Redaktion sitzen, mischen Sie sich ja noch ein, sagen, also nee, Leute, also ich bin ja, also nee, oder sagen Sie, nee, da ziehe ich mich eher zurück jetzt.
Nee, da halte ich mich komplett raus. Ich weiß, es ist ja dieselbe Redaktion, die vorher auch mich betreut hat. Die wissen, was sie tun. Das ist ein hoch motiviertes, tolles Team. Und insofern möchte ich nicht dann denen da reinreden oder die Moderatoren gar kritisieren. Weil ich einmal sagen muss, Susan Link und Micky Beisenherz sind unglaublich angenehme Kollegen. Mhm. Also mit denen kann man wirklich super arbeiten. Die sind lustig, die sind motiviert, die bereiten sich vor, es macht Spaß mit denen. Mhm. Und insofern ist meine Rolle da raus. Ich mache ja, jetzt auch ehrenamtlich, das habe ich vorher auch, ich habe immer ehrenamtlich gearbeitet. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ich relativ viele Ehrungen auch bekommen habe. Ich engagiere mich und ich mache sehr viel klassische Musik. Beispielsweise, ich kann keine Noten lesen, aber ich liebe klassische Musik. Und ich moderiere das Klassikforum, ich kuratiere eine Reihe an der Bonner Oper, am Bonner Opernhaus. Vor einer Woche habe ich, also das ist ja dann länger her, habe ich die Operngala moderiert. Also es gibt ganz, ganz viel.
Ja, wir könnten schon lang weiterreden, Frau Böttinger. Das ist so spannend mit Ihnen, aber wir müssen es einfach jetzt kurz machen. Also, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für den Besuch hier bei uns im Studio Merten. Es war ein wunderschönes Gespräch, war nicht ganz alltäglich und irgendwie so lebendig und so schnell vorbeigegangen. Ich glaube, das sehen wir alle in dieser Runde hier. Und hier Dietmar, der an der Technik sitzt, der guckt auch schon ganz gespannt, wie das jetzt dann weitergeht.
Absolute Zustimmung.
Wir verabschieden uns jetzt mit den besten Wünschen für Sie. Machen Sie es gut, passen Sie gut auf sich auf.
Sie auch.
Dankeschön und alles Gute.
Und ich danke und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank an alle drei.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss zusammen.
Das war Bettina Böttinger, die man also den Leuten gar nicht vorstellen muss. Die war hier im Studio und hat uns viel Freude bereitet. Und wir sagen damit Tschüss. Mein Name ist Otto Ganser.
Mein Name ist Dominik Pinsdorf. Einen schönen Abend noch.
Ach so, ja. Und eben was vergessen. Sie haben sich eine Musik gewünscht, und zwar von Hildegard Knef. Und die kommt jetzt. Tschüss.
Aber vorher noch dieser Hinweis. Das Gespräch wurde bereits am 24. Januar aufgezeichnet. Aber nun zu Hildegard Knef mit Für mich soll's rote Rosen regnen.
Das meiste halten.
Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser zusammen mit Dominik Pinsdorf. In der Technik war Dietmar Ballner und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Bianca Bredemeier. In der nächsten Sendung in 2 Wochen ist der bekannte und beliebte Meteorologe und Autor Sven Plöger, bekannt als Wettermoderator im Fernsehen, auch hier bei uns im Studio Merten zu erleben. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg und sagen Tschüss bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline 022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de
und im Internet studiomerten.de.